Deutschlandfunk. Hintergrund.
Abtreibung in Europa. Ungleiche Rechte für Frauen. Von Katharina Peetz.
Frankreich, Polen und Deutschland. Über die Regeln für einen Schwangerschaftsabbruch wird in Europa zum Teil heftig gestritten.
Ce vote est historique.
Wir werden das erste Land weltweit sein, das in seiner Verfassung die Freiheit der Frauen, über ihren Körper zu entscheiden, festschreibt.
Pour les femmes, de disposer de leur corps.
Ich bin hier, weil wir weiter dafür kämpfen müssen, dass Abtreibung für jede Frau zugänglich wird. Wir wollen zeigen, dass uns niemand zum Schweigen bringen kann.
Der Schwangerschaftsabbruch gehört einfach nicht ins Strafrecht, meine Damen und Herren.
Stolz verkündete der französische Justizminister Éric Dupond-Moretti im Frühjahr dieses Jahres eine bedeutende Verfassungsänderung. Die Freiheit zur Abtreibung ist in Frankreich nun ganz grundlegend abgesichert. In Polen sieht es dagegen ganz anders aus. Hier demonstrieren Menschen für eine Lockerung des äußerst restriktiven Abtreibungsrechts. Und in Deutschland hatte sich unter anderem Familienministerin Lisa Paus vergangenes Jahr für die Streichung von Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch ausgesprochen. Seit Frauen schwanger werden, gibt es auch Versuche, Schwangerschaften abzubrechen. Schon in der Antike gibt es Hinweise darauf. Aber unter welchen Umständen ein solcher Abbruch erlaubt oder geduldet wird, das ist eine hart umkämpfte Frage. Innerhalb der Europäischen Union gibt es entsprechend auch völlig gegenläufige nationale Regelungen beim Abtreibungsrecht. Von fast vollständigen Verboten über sogenannte Kompromisslösungen bis hin zu liberalen Regelungen. Das liegt auch daran, dass sich die Debatte über das Abtreibungsrecht in den einzelnen Ländern historisch ganz unterschiedlich entwickelt hat. Eine grundsätzliche länderübergreifende Tendenz lasse sich inzwischen aber schon ausmachen, sagt der Politikwissenschaftler Christoph Knill. Er forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität München unter anderem zu Moralpolitik.
Auch gerade im Bereich der Abtreibung sehen wir natürlich Wertewandel über Zeit. In allen modernen Gesellschaften sehen wir natürlich, also es gibt ja Untersuchungen zu Wertewandel, sehen wir einen Trend zur Säkularisierung, also eine steigende Bedeutung an Werten, welche letztlich auf eine Liberalisierung der Abtreibung verweisen, also eine stärkere Unterstützung für diesen Wert. Aber es gibt natürlich, wie die USA zeigen, auch politischen Backlash. Auch Polen war ja lange Zeit so ein Fall und es ist ja immer noch. Also das heißt, es ist nicht so eine geradlinige Entwicklung.
Die USA. Dort hatte der Supreme Court 2022 das Grundsatzurteil von 1973 mit dem Namen Roe vs. Wade gekippt. Zuvor war dieser Richterspruch landesweit die Grundlage für das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch gewesen. Jetzt aber regeln die US-Bundesstaaten Abtreibung unterschiedlich. Teilweise ist sie nahezu komplett verboten oder der Zugang stark eingeschränkt. Diese Entwicklung in den USA hat auch Auswirkungen in Europa, sagt die Historikerin Isabel Heinemann von der Universität Bayreuth.
Sobald man über europäische Perspektiven auf Abtreibungsregelungen redet, muss man eigentlich immer auch über die USA reden, weil das sozusagen dieses 73er-Urteil wirklich so wahnsinnig wichtig war. Als westeuropäischer Staat war nur Großbritannien mit 67 früher dran, aber für alle anderen Staaten war das sozusagen das Signal. Und deswegen war natürlich auch diese Rücknahme 22 im Juni, wurde so wahnsinnig intensiv diskutiert in Europa, eben wegen dieser Leuchtturmfunktion.
Frankreich etwa reagierte auf die US-Gerichtsentscheidung und setzte mit der historischen Verfassungsänderung im Frühjahr 2024 ein deutliches Zeichen der Abgrenzung. Die Freiheit zur Abtreibung soll in Frankreich künftig besonders gut geschützt werden. Auch wenn die Entscheidung in erster Linie symbolisch ist, denn an den bisher geltenden Regeln ändert sich nichts. Bis zur 14. Schwangerschaftswoche darf legal abgetrieben werden, Ärztinnen und Ärzte können aber auch weiterhin aus Gewissensgründen einen Abbruch verweigern. Der praktische Zugang zu Abtreibungen sei teilweise schwierig, kritisieren unter anderem Frauenrechtlerinnen. Die historisch gewachsene und starke Frauenrechtsbewegung hat mit dafür gesorgt, dass in Frankreich heute eine verhältnismäßig liberale Regelung gilt und dieser auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens findet. Berühmt geworden ist das Zeitungsmanifest von mehr als 300 teils prominenten Frauen, die 1971 für Aufsehen sorgten, indem sie öffentlich erklärten, dass sie abgetrieben haben. Ein weiterer wichtiger Meilenstein ist der Prozess von Bobigny 1972. Eine Minderjährige, die nach einer Vergewaltigung abgetrieben hat, wird freigesprochen. 1975 wird Abtreibung bis zur 10. Woche in Frankreich legal. In einer Rede vor der Nationalversammlung 1974 erklärt Simone Veil, damals Gesundheitsministerin und eine der ersten Frauen im französischen Kabinett:
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue.
Abtreibung muss die Ausnahme bleiben, der letzte Ausweg in ausweglosen Situationen. Aber wie kann man sie tolerieren, ohne dass die Gesellschaft sie fördert? Keine Frau nimmt eine Abtreibung aus Herzenslust vor.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame.
In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Recht auf Abtreibung in Frankreich weiter ausgeweitet, mit breitem gesellschaftlichem Konsens. Bei der Abstimmung im Frühjahr 2024 stimmten auch Mitglieder des extrem rechten Le Pen-Lagers für die Verfassungsänderung. Das zeige auch, dass die Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche generell nicht unbedingt entlang von Parteigrenzen geführt wird, analysiert Politikwissenschaftler Christoph Knill.
Da sehen wir dann teilweise auch, dass Abgeordnete aller Parteien, ja, durchs Parteienspektrum hindurch, eben pro oder vielleicht auch in kleineren Anteilen auch gegen die Liberalisierung oder gegen diese Verankerung des verfassungsmäßigen Rechts auf Abtreibung sich ausgesprochen haben. Das heißt, dann werden im parlamentarischen Konflikt verschwimmen sozusagen diese Konfliktlinien zwischen den Parteien bei diesen Werteentscheidungen, weil diese Werteentscheidungen eben auch innerhalb von Parteien umstritten sein können.
In Deutschland hat es die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch aktuell nicht nochmal ins Parlament geschafft. Die Ampelkoalition hatte sich vorgenommen, den Paragraphen 218, der Abtreibung als Straftat regelt, überprüfen zu lassen und dafür eine Expertenkommission eingesetzt. Die hatte im April empfohlen, Abtreibungen zu entkriminalisieren. Es ist derzeit aber unwahrscheinlich, dass es das Thema in dieser Legislaturperiode tatsächlich noch auf die Tagesordnung schafft. Bis auf Weiteres bleibt es also dabei, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Deutschland grundsätzlich eine Straftat ist. Er bleibt straffrei, wenn der Abbruch innerhalb der ersten 12 Wochen nach Empfängnis und nach einer Beratung erfolgt. Ausnahmen gelten bei medizinischen Gründen für einen Abbruch oder infolge von Vergewaltigung. Silvia Breher, Juristin und frauenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, findet die aktuelle Regelung richtig.
Dieser Kompromiss ist wohl austariert, was man meistens bei Kompromissen daran erkennt, dass beide Seiten unzufrieden sind. Sowohl die absoluten Lebensschützer als auch diejenigen, die die totale Freiheit bei Abtreibungen, Selbstbestimmungsrecht der Frau fordern.
In der Vergangenheit sind Versuche, Abtreibungen in Deutschland zu legalisieren, mehrmals gescheitert. Und zwar am Bundesverfassungsgericht. Zuletzt 1993 unter Verweis auf den Schutz des ungeborenen Lebens. Eine gesamtdeutsche Fristenregelung, die nach der Wiedervereinigung beschlossen worden war und Abtreibungen bis zur 12. Woche nach vorheriger Beratung erlaubte, wurde so gestoppt. Die Juristin und SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley glaubt dennoch, dass eine Reform des Abtreibungsrechts möglich wäre.
Das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das die Fristenlösung gekippt hat, ist schon wieder ziemlich alt. Auch die Meinungen im Verfassungsgericht verändern sich. Und ich glaube, man sollte dem eine Chance geben.
Erste Rufe danach, Schwangerschaftsabbrüche zu legalisieren, gab es in Deutschland schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Auch hier getrieben von der Frauenrechtsbewegung. Historikerin Isabel Heinemann.
Das ist zunächst die Frauenwahlrechtsbewegung, die Frau als politische mündige Bürgerin thematisiert. Und das zieht dann aber auch nach sich die Forderung, wenn die Frau jetzt eine politische mündige Bürgerin ist, dann sollte sie auch über ihren Körper entscheiden dürfen und nicht mehr von dieser Kriminalisierung betroffen sein.
Dass die Diskussion um Abtreibung in Deutschland bis heute dennoch nicht nur unter feministischen Gesichtspunkten geführt wird, hat ebenfalls historische Gründe. Im Nationalsozialismus wurden die Strafen für Abtreibung einerseits verschärft, andererseits wurden bestimmte Frauen der rassistischen Ideologie folgend zur Abtreibung oder Sterilisation gezwungen. Nach dem Ende der NS-Diktatur ein Argument für den Lebensschutz, das in der jungen Bundesrepublik besonders von der katholischen Kirche angeführt wurde, erklärt Historikerin Heinemann.
Das spielt, also der Vergleich mit Nationalsozialismus, das wäre ja wie Euthanasie, das wäre ja wie im Nationalsozialismus und so weiter. Also dieses Argument, wir lassen dann die Eugenik bzw. die Euthanasie wieder aufleben, das wird von der katholischen Kirche und auch von Konservativen gerade in der Bundesrepublik ganz stark geführt.
In der DDR hingegen wird die Diskussion ganz anders geführt. Dort darf schon seit 1972 ohne Angabe von Gründen bis zur 12. Woche abgetrieben werden. Denn einerseits schreibt sich die sozialistische Ideologie die Gleichberechtigung von Frauen auf die Fahne, andererseits werden Frauen auch schlicht als Arbeitskräfte gebraucht. Auch im sozialistischen Polen gilt ein liberales Abtreibungsrecht seit 1956. Die schlechte Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln ist dabei ebenfalls ein Faktor. Im Zuge der Solidarność-Bewegung und dem Zerfall des Ostblocks nimmt aber die moralische Debatte an Fahrt auf und auch hier ist die katholische Kirche ein entscheidender Akteur. Historikerin Heinemann.
In diesem Prozess des Falls des Eisernen Vorhangs und der Demokratisierung gewinnt die katholische Kirche in einer Art und Weise eine politische, aber auch moralische Handlungsmacht, die, denke ich, kann man sagen, vielleicht in Europa beispiellos ist. Und sie nutzt diese Chance, um eins der Themen, das natürlich aus Sicht der Katholikinnen und Katholiken essentiell ist, anzugehen. Und das ist die Abtreibung. Und sie hat eben das Prestige, dass sie sozusagen als Institution eben dem Kommunismus widerstanden hat, sich nicht hat überwinden lassen. Und das bringt sie mit in eine Diskussion, die eigentlich was ganz anderes ist. Also die Diskussion um die Rechtmäßigkeit von Abtreibung und um Moral.
Wie prägend das für das Land bis heute ist, zeigt die aktuelle Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen. Seit Anfang der 90er Jahre gilt in Polen ein strenges Abtreibungsrecht, das zuletzt 2020 unter der nationalkonservativen Partei PiS noch einmal verschärft worden ist. Nur im Fall von Vergewaltigung, Inzest oder wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, ist eine Abtreibung in Polen derzeit erlaubt. Viele Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen, reisen deshalb ins Ausland.
Wir haben wahrscheinlich einen schwierigen Weg vor uns. Aber ich glaube, dass es am Ende ein Gesetz geben wird, das den Polinnen das Gefühl geben wird, dass sie nicht Gegenstand der Verachtung, der Missachtung sind, sondern dass sie wirklich zu einem Subjekt werden, das für sich selbst entscheidet.
So der polnische Ministerpräsident Donald Tusk noch im April 2024. Seine liberale Partei war bei den Wahlen im Herbst 2023 mit dem Versprechen angetreten, Abtreibung zu legalisieren. Doch der erste von mehreren Reformvorschlägen, der zunächst eine Entkriminalisierung der Beihilfe zur Abtreibung vorsah, scheiterte im Juli im Parlament. Vor allem am Widerstand der christlich-konservativen Regierungspartei Dritter Weg. Diese sei auch in der Parlamentsabstimmung auf ihrer klassischen Parteikonfliktlinie geblieben, erklärt Politikwissenschaftler Knill.
Es hängt also so ein bisschen davon ab, wie die Aussichten für eine konfessionelle Partei sind, mit so einer Position Wählerstimmen zu gewinnen. Und das hängt dann wieder ein bisschen auch von der gesellschaftlichen Wertesituation ab. Und die sind Polen einfach noch ein bisschen anders, weniger säkular in der Summe, als das jetzt vielleicht in anderen Staaten der Fall ist oder auch in Frankreich der Fall ist.
Ein Ausweg, den die Regierung Tusk im August vorgestellt hat, sieht zunächst keine Gesetzesänderung vor, aber man will das bestehende Gesetz künftig anders auslegen. Der Zugang zu einem Abbruch aus gesundheitlichen Gründen soll erleichtert werden. Kliniken und Ärzte, die einen solchen Schwangerschaftsabbruch ablehnen, müssten künftig mit Konsequenzen rechnen. Frankreich, Deutschland und Polen zeigen, dass die Debatten über das Thema Schwangerschaftsabbrüche innerhalb Europas sehr unterschiedlich geführt werden. Je nachdem, wie die Regelung historisch gewachsen ist und welchen Einfluss Frauenrechtsbewegungen und liberale Stimmen auf der einen und Kirchen, konfessionelle und konservative Kräfte auf der anderen Seite haben. Aber auch, ob das Thema als Parteien- oder Parlamentskonflikt verhandelt wird. Eine EU-einheitliche Regelung für Schwangerschaftsabbrüche ist deshalb auch in nächster Zeit nicht zu erwarten. Dennoch hat das EU-Parlament im April mehrheitlich dafür gestimmt, das Recht auf sichere und legale Abtreibung in die EU-Grundrechtecharta aufzunehmen. Doch für die tatsächliche Aufnahme in die Charta bräuchte es die Zustimmung der Mitgliedstaaten. Und auch im Europaparlament selbst, das im Juni neu gewählt wurde, hat sich das Stimmungsbild verschoben. Die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley.
Wir haben jetzt nicht nur zwei rechtsextreme Fraktionen, sondern drei. Und für die ist dieses Feld sexuelle und reproduktive Gesundheit ein Schlachtfeld, ein Politikfeld, wo sie Stimmung machen. Das werden sie auch hier tun.
So erklärte beispielsweise die AfD in ihrem Europawahlprogramm.
Das Recht auf Leben ist ein fundamentales Menschenrecht. Es steht dem Wunsch auf Abtreibung diametral entgegen. Daher muss Abtreibung die absolute Ausnahme werden, zum Beispiel bei kriminologischen oder bei medizinischen Indikationen.
Politiker der AfD sind auch regelmäßig bei sogenannten Märschen für das Leben vertreten, bei denen radikale Abtreibungsgegner demonstrieren. Die Pro-Life-Bewegung oder auch Lebensschutzbewegung ist international gut vernetzt. Die emeritierte Politikprofessorin Birgit Sauer hat an der Universität Wien jahrelang zur sogenannten Anti-Gender-Mobilisierung geforscht.
Die Pro-Life-Bewegungen, die haben sich schon ziemlich schnell mit diesen Anti-Gender-Bewegungen zusammengeschlossen. Da gibt's also doch einiges an Überschneidungen, nicht zuletzt auch durch evangelikale Gruppen, ne, die dann auf diese Anti-Gender-Bewegung aufgesprungen sind. Und es gibt sehr große internationale Gruppierungen wie der World Congress for the Family, eine ganz starke Pro-Life-Organisation, stark unterstützt finanziell von US-amerikanischen Evangelikalen, aber auch die russisch-orthodoxe Kirche unterstützt es.
Weitere Organisationen sind beispielsweise Ordo Iuris in Polen, Citizen Go in Spanien oder auch Agenda Europe. Solche Lobbynetzwerke stellen beispielsweise Vorlagen für politische Initiativen bereit, erklärt Birgit Sauer am Beispiel einer Petition zur Verschärfung des Abtreibungsrechts in Österreich vor einigen Jahren.
Das war eine Petition, die ging ans österreichische Parlament. Da waren eben AkteurInnen aus der Agenda Europe beteiligt. Angestoßen wurde es von einer kleinen evangelikalen Gruppe hier in Österreich, aber die haben eben die Argumentation von Agenda Europe übernommen.
Auch die SPD-Europaabgeordnete Katharina Barley weist auf die politische Einflussnahme radikaler Abtreibungsgegner hin.
Der Lobbydruck von diesen Gruppen ist enorm hoch und die sind sehr aktiv in vielen Ländern und jetzt eben auch in Europa. Und das merkt man. Das ist nicht zufällig, dass das in dem einen oder anderen Land jetzt wieder schwieriger wird. Das sind konzertierte Aktionen, die genau geplant sind und die in ein größeres Konzept passen.
In den USA ist Abtreibung im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf zu einem wahlentscheidenden Thema geworden. Auch weil die demokratische Kandidatin Kamala Harris ein landesweites Recht auf Abtreibung zu einem ihrer wichtigsten Anliegen erklärt hat. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Brea hofft, dass die Debatte in Deutschland nicht an Fahrt aufnimmt.
Gerade wenn wir jetzt in Länder wie die USA oder nach Polen schauen, dann bin ich sehr dankbar dafür, dass wir diese total aufgeheizte Stimmung im Land nicht haben, dass wir nicht die radikalen Abtreibungsgegner als oberste Meinungsführer haben und dass wir eine ziemlich, mit Ausnahmen, aber doch eine sehr gut befriedete Situation in Deutschland haben, die es Frauen am Ende auch möglich macht, guten Zugang zu finden, auch wenn der besser sein könnte.
Unabhängig von der rechtlichen Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen ist der praktische Zugang zu medizinischer Versorgung nämlich teilweise schwierig. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt jedoch legale und sichere Zugänge zu Abtreibungen. Denn ob in einem anderen Bundesland oder im Ausland, wer eine Schwangerschaft abbrechen will, findet eine Möglichkeit. Gesetzlich kann also nur geregelt werden, wie schwierig der Zugang zu einer medizinisch sicheren Abtreibung ist. Ob reproduktive Rechte unter Druck geraten oder gestärkt werden, der Blick in die Geschichte zeigt, dass die Entwicklung alles andere als geradlinig verläuft. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie die Abwägung zwischen Lebensschutz und Selbstbestimmung in Europa künftig ausfällt.
Das war der Hintergrund. Abtreibung in Europa. Ungleiche Rechte für Frauen. Von Katharina Peetz. Redaktion Johanna Herzing. Vertiefende Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Shownotes dieses Hintergrunds in Ihrer Podcast-App.